Die Elia-Gemeinde hat ja seit, ist das an? Gut. Die Elia-Gemeinde hat ja seit Jahrzehnten schon eine enge Verbindung zum Glaubenszentrum in Krelingen. Viele von uns oder einige von uns kennen doch den alten Fahrensmann, den Gründer und langjährigen Leiter von Krelingen, Pastor Kemner. Wer kennt ihn noch? Oh, da gehen eine ganze Art Hände hoch. Wunderbar. Pastor Kemner war ja landeskirchlicher Gemeindepastor in Ahlden an der Aller und hat von dort aus den Ahlden, berühmten Ahldener Jugendtag begründet, der viele Jahrzehnte bestanden hat. Tausende von jungen Leuten kamen dann einmal im Sommer nach Ahlden und später nach Krelingen zu diesem Jugendtag. Übrigens auch der damalige Ministerpräsident Ernst Albrecht, der ja ein Freund von Kemner war, ist oft bei diesem Ahldener Jugendtag gewesen. Und hat auch des Öfteren auch ein Grußwort gesprochen. Pastor Kemner hat ja eine sehr lesenswerte Biografie, einen Rückblick auf sein Leben geschrieben unter dem Titel »Da kann ich nur staunen«, »Da kann ich nur staunen«, ein Blick auf sein Leben. Und in diesem lesenswerten Buch »Da kann ich nur staunen« beschreibt er eine kleine Episode, die sich ereignet hat beim allerersten Ahldener Jugendtag. Ich lese das mal vor. Es war ein sehr heißer Tag und die Gemeinde war in der Gefahr, in der Sonnenglut müde zu werden. Da betrat Schulrat Fischer das Rednerpodium. Er begann seine Ansprache mit dem Anruf: Hoffmann, hast du Jesus schon gesehen? Er wiederholte den Anruf einige Male. Hoffmann, hast du den Herrn Jesus schon gesehen? Er wusste nicht, dass in der Gemeinde der Zuhörer der Bauer Hoffmann aus Ahlden saß. Infolge der Direktheit des Anrufs horchte nicht nur Hoffmann, der Bauer, auf, sondern die ganze Gemeinde. Alle richteten den Blick nun auf den Bauer Hoffmann aus Ahlden. Da fuhr der Schulrat Fischer fort: Nochmal, Hoffmann, hast du den Herrn Jesus gesehen? So fragte ein Häuptling den Missionsinspektor Hoffmann, nicht den Bauer, den Missionsinspektor Hoffmann, auf der heidnischen Südseeinsel Nias während einer Predigt. Missionar Hoffmann übersetzte damals gerade das Neue Testament in die Sprache der Südseeinsulaner. Er antwortete dem Häuptling: Nein, ich habe Jesus nicht gesehen, und predigte weiter. Nach einer Zeit rief der Häuptling: Wenn du Jesus nicht gesehen hast, dann muss ihn doch deine Frau gesehen haben. Hoffmann antwortete: Meine Frau hat ihn auch nicht gesehen, und predigte wieder weiter. Da rief der Häuptling wiederum: Wenn deine Frau Jesus nicht gesehen hat, dann gewiss doch deine Kinder oder ein anderer Verwandter. In diesem Augenblick bekam Hoffmann eine Erleuchtung. Er suchte nämlich gerade für die Übersetzung des Wortes Glauben einen Ausdruck in der Inselsprache. Plötzlich hatte er ihn gefunden. An Jesus glauben heißt, und so übersetzte er es nun auch, ihn mit dem Herzen sehen. An Jesus glauben übersetzt oder an Jesus glauben heißt, ihn mit dem Herzen sehen. Das ist Glauben. Hoffmann, hast du Jesus schon gesehen? Ja, kann man sagen, ich habe ihn gesehen, mit dem Herzen. Und damit sind wir schon nah an der Predigt. Wir hören den Predigttext für heute aus Epheser 3, Vers 14, 21. Ich lese ihn in der vorletzten Luther-Version. Wir stehen dazu auf. Paulus schreibt an die Mitchristen: Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden. dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Nun, lieber Herr, brauchen wir deinen Segen zum Reden, zum Hören und zum Leben. Amen. Liebe Gemeinde, schneereiche, kalte Tage hierzulande ja selten geworden, liegen diesmal noch nicht lange zurück. Die Erinnerung ist noch frisch. Eine Menge Schnee ist gefallen, alles ist weiß eingehüllt. Wir gehen eine Straße entlang, da stehen zwei kleine, alte und auch sicherlich ungedämmte Häuser nebeneinander. Beim Hinschauen fällt auf, von dem Dach des einen Hauses ist der Schnee fast verschwunden, während das Haus daneben noch völlig mit der weißen Pracht überzogen ist. Wir bleiben nicht stehen, um nach dem Grund dieses Unterschieds zu forschen, denn wir kennen die Ursache sofort. In dem einen Haus wärmt eine Heizung und die Wärme dringt damit schließlich und endlich auch bis zum Dach. Und so schmilzt der Schnee. Das andere Haus daneben ist kalt. Keine Heizung wärmt, kein warmer Rauch steigt aus dem Schornstein auf und deshalb liegt der Schnee noch dort. Wie die Wärme innen, so ist das Schmelzen draußen. Und wie die Kälte innerhalb, so der Frost außerhalb. Dieses Bild, dieser Vergleich soll uns, Sie wissen das, ahnen das, ein Gleichnis sein. An vielen Orten, in Familien, bei Menschen fehlt die Wärme christlichen Lebens. Stattdessen liegen kalte religiöse Gleichgültigkeit oder bestenfalls leblose kirchliche Tradition, Aberglaube und Unglaube wie eine Decke über Menschen, auch über Kirchen und Gemeinden. Es ist einmal die Unwissenheit. Die Unwissenheit. Man weiß gar nichts mehr über den christlichen Glauben. Mir fällt das immer wieder auf in den Quiz-Sendungen. Wenn irgendeine biblische Frage kommt, die kommen ja noch erstaunlicherweise des Öfteren. Meistens haben die Menschen, die sonst intelligente Antworten geben, bei den einfachsten biblischen, da nicken welche, ja, nicht? Ich habe es auch beobachtet. Bei den einfachsten christlichen Antworten keinen Dunst. Während sonst Unbildung etwas ist, dessen man sich schämt, ist es überhaupt kein Makel über den christlichen Glauben, die einfachsten Dinge nicht zu wissen. Unwissenheit. Und dann die Unempfänglichkeit, dieses Verschlossensein, dieses kalte Desinteresse. Und ich wiederhole mich gern, ich habe das schon einmal verlesen hier, was um 1850 der spätere Generalsuperintendent der Neumark, Büchsel, der damals Dorfpastor in der Uckermark war, bitte um 1850, was er da geschrieben hat, als das, was er dort erlebt hat. Nur die irdische Welt und diese ganz allein ist es, in der diese Menschen leben. Es ist, als wenn eine eiserne, absolut undurchdringliche Decke ihnen den Blick in die andere Welt verschließe. Die Menschen kriechen im Staube mit ihren Gedanken, kommen nicht darüber hinaus. Essen und trinken, arbeiten und ruhen, das sind die Dinge, die sie allein beschäftigen. Es ist die innere Gleichgültigkeit gegen das, was zum Frieden der Seele dient und was Antwort gibt auf die Frage, was muss ich tun, um selig zu werden? Wenn man einen solchen armen Menschen sieht, der durchaus keine anderen lebendigen Gedanken hat, als die von der Erde, ihrer Sorge und Lust herkommen, so kann man fast verzweifeln, alles prallt von ihm ab wie von einem Felsen. Diese Menschen sind innerlich ganz erstorben und es fehlt ihnen gänzlich das geistliche Organ der Seele, das die Menschen doch über die tierische Welt erhebt. Ich glaube, dass es viel leichter ist, die Heiden für das Evangelium zu gewinnen, als solche Leute. Ja, das gibt es. Wie Beton. Und dann gibt es, man weiß schon allerhand. Man hat ja früher Religionsunterricht gehabt und der war nicht schlecht und Konfirmandus, doch, Pastor so und so, der hat, wir mussten ordentlich noch was lernen. Befiehl du deine Wege, Vers 1 bis 8 und 12 bis 14 und Katechismus, oh, das hat uns nichts geschadet. Aber es ist bloßes Wissen, bewegt nichts, keine Wärme, kein Leben. Oder religiöse kirchliche Tradition, nun, die bricht vor unseren Augen rapide ab. Die Tradition, die Menschen früher in der Kirche gehalten hat, die zerbröselt. Aber lange war es so, man lässt die Kinder taufen zum Konfer, das gehört sich auch so. Und nein, aus der Kirche austreten, also nein, bitte, das ist ja peinlich, das schickt sich nicht. So war es, ist auch vorbei. Aber, liebe Gemeinde, nun gibt es auch das Gegenteil, Gott sei Dank. Wo die Herzen der Gläubigen von der Liebe Gottes durch den Heiligen Geist bewegt und erwärmt werden. Da weicht die Kälte, dieser Frost des Unglaubens, da verschwindet die Starrheit bloßer Tradition. Die Überschrift in der Lutherbibel über unseren Predigtext heißt ja, die Fürbitte des Apostels für die Gemeinde. Und Paulus schreibt, wir haben es eben gelesen, ich beuge meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles, was er Kinder heißt im Himmel und auf Erden. Das habe ich mir hier in meinem Konzept rot unterstrichen. Der rechte Vater, der richtige Vater, der echte Vater. Viele Menschen haben ja leider, wenn sie das Wort Vater hören, keine besonders guten Erinnerungen. Manche sind traumatisch verletzt durch das, was sie mit ihrem leiblichen, irdischen Vater erlebt haben und haben es deshalb schwer, Gott als liebevollen Vater anzunehmen, zu glauben. Aber hier steht es, du, wenn du schlechte Gedanken oder überhaupt nichts mit Vater verbindest, weil dein Vater vielleicht gestorben ist, als du noch klein warst, Es gibt einen guten Vater, einen wirklichen väterlichen Vater. Das ist der rechte Vater, wie Paulus es hier schreibt. So wie Gott sich Vaterschaft gedacht hat. Und das ist der Gott der Bibel, der Vater seiner Kinder. Also Menschen werden oder sollen hineinkommen in die Bestimmung, Gotteskinder zu werden, dass sie ihren himmlischen Vater erkennen und annehmen. Dann werden wir Menschen zu Gottes Kindern. Und die Bibel beschreibt uns nun, welche Geschenke Gott, der Vater, für seine Kinder, für dich und mich hat. Und ich will mal einige aufzählen und sage immer die Bibelstelle dazu. Das sind väterliche Geschenke. Gott ist unser Beschützer. Johannes 10, 27 bis 29. Liebe Gemeinde, was wäre wohl aus dir und mir geworden, wenn Gott uns nicht in vielen Situationen unseres Lebens beschützt hätte? Wir wären doch nicht mehr da. Gott, unser Beschützer. Dann Gott, unser Helfer. Psalm 10, 14. Ja, oft haben wir es nicht bemerkt, dass Gott uns durchgeholfen hat. Aber alleine hätten wir es nicht geschafft. Aber manchmal haben wir es auch gemerkt. Ach, danke, Herr, du hast geholfen. Gott, unser Helfer. Gott, unser Tröster. 2. Korinther 1, 3 und 4. Manchmal ist menschlicher Trost wirklich nicht mehr möglich. Und wenn es überhaupt einen Trost gibt, dann Gottes Trost in unsere Seele hinein. Gott, unser Tröster. Und ein weiteres Geschenk Gottes ist Rat. Gott, unser Ratgeber. Psalm 73, Vers 24. Der eine sagt dies, der andere sagt das. Mach dies, mach das. Und man weiß gar nicht mehr, wo einem der Kopf steht. Und dann liest man vielleicht eine Bibelstelle oder man betet. Und plötzlich, ja, das mache ich. Und das andere nicht. Gott, unser Ratgeber. Und er ist auch unser Erzieher, ja? Hebräer 12, 5 bis 11. Dass er uns sozusagen an die Hand und manchmal an die Kandare nimmt. Dass wir wieder auf Spur kommen. Das macht ein irdischer Vater ja auch. Das alles sind Ausdrucksweisen von Gottes väterlicher Liebe. Warum? Weil Gott gütig ist. Das steht Lukas 6, Vers 35. Gütig heißt, Gott ist gut und Gott macht es gut. Lass ihn nur machen. Gott ist gütig. Und er ist barmherzig. 2. Korinther 1, Vers 3. Er ist mitfühlend. Lukas 15, Vers 20. Du, wenn du in den Seilen hängst oder am Boden zerstört, Gott ist mitfühlend, er sieht dich. Du bist nicht übersehen. Und Gott ist, und das ist unser Glück, Gott ist geduldig. Matthäus 18, Vers 26. Wenn Gott mit dir und mit mir nicht geduldig wäre, was wäre denn wohl aus mir und uns geworden? Über 80 Jahre krabbel ich jetzt rum hier in dieser Welt. Ist doch nur möglich, weil Gott doch nicht gesagt hat, so jetzt reicht es, es ist vorbei. Ich habe lange genug gewartet, jetzt ist finish. Nein, Gott ist geduldig. Wunderbar. Und er ist treu, das ist so ähnlich. 2. Timotheus 2, Vers 13. Wie oft sind wir wohl Gott, obwohl wir ihn kennen, hoffentlich ihm untreu geworden. Aber er ist unbeirrt treu geblieben. Und er nimmt sich unserer Nöte an. 1. Petrus 5, Vers 7. Wir wollen dankbar sein für Menschen, die uns helfen, wenn wir in Not sind. Oft sind die uns ja auch von Gott geschickt, aber manchmal macht er das auch direkt und wendet die Not. Im letzten Moment noch auf die Bremse getreten, sonst wäre es aus gewesen. und er vergibt. Das ist eine der größten Geschenke, die Gott gibt. Er vergibt. 1. Johannes 1, Vers 9. Es ist wieder alles gut. Wir sind wieder gut zueinander. Ich nehme diese Schuld auf mich, damit du frei weiterleben kannst. Also Gott hat, das hören wir aus allem hoffentlich, liebevolle Absichten mit uns Menschen, mit dir und mit mir. Gott möchte, und das ist sozusagen das Konzentrat, Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. 1. Timotheus 2, Vers 4 steht es deutlich. Gott möchte, dass du, dass ich, dass alle Menschen gerettet werden. Er sehnt sich danach, dass wir seine Kinder werden. Jeremia 3, Vers 19. Und er ist bereit, Gebete zu erhören. Wunderbar. Die enden nicht an der Zimmerdecke. Geh nicht ins leere Weltall. Er hört Gebet. Matthäus 7, Vers 11. Und er möchte dich und mich von Angst befreien. Und er will dir eine Heimat geben für Zeit und Ewigkeit. Das Thema dieser Predigt ist kurz und bündig: doppelt beschenkt. Doppelt beschenkt. Es ist ein wunderbares Doppelgeschenk. Gott, der Vater für seine Kinder. Das erste Grundgeschenk, mit dem du und ich wirtschaften können, hineinholen können in unser Leben, ist Kraft von Gott. So steht es hier. Ich lese noch einmal, dass Gott euch, jetzt kommt es, Kraft gebe, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen, an dem inneren Menschen. Hier steht übersetzt Kraft. Im Griechischen steht da das Wort Dynamis. Sie hören daraus Dynamik. Das ist griechisch Dynamik, dynamisch, Kraft, Power. Dieses Wort steht hier. Und im Kapitel 6 des Epheserbriefs, Vers 10, steht es so ähnlich: Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das heißt also, da wo wir wirklich an unsere Grenzen kommen. Und da sind wir schnell an Grenzen, wenn wir ehrlich sind. Da will Gott dir wieder durchhelfen. Da will er dich innerlich ermutigen. Da will er wieder dir Perspektive geben. Kraft zum Weiterleben. Der frühere bayerische Kirchenpräsident Hermann Betzel, ein frommer Mann, der hat schon vor 100 Jahren diesen wunderschönen Satz gesagt, der ist so schön bildhaft. Er sagt, Glauben ist die Macht, mit der ein Mensch hineingreift in die ewigen Schätze Gottes und sie sich herauszieht in sein armes Leben rein. Liebe Gemeinde, das ist auch Glauben. Das war nicht immer unsere letzten Reserven nur zusammenkratzen, damit es noch irgendwie reicht, sondern Glauben heißt, du, da ist so viel Hilfe bei Gott, so viel Liebe, so viel Wärme, so viel Durchtragen. Greif hinein, hol dir etwas heraus. Gott hat viel. Hol es in dein Leben hinein. Da hat der Betzel recht, dieser fromme Kirchenleiter. Das ist es, Glauben. Reingehen in das Reich Gottes. Gott schenkt gerne. Eine Großmutter besuchte mit den Enkeln einen Zirkus. Diese Großmutter war eine kleine, zarte, ja, überzarte Frau. Da tritt in der Zirkusarena ein Kraftmensch, so ein Powermensch auf, der mit seinem Körper eine sogenannte Brücke macht. Und auf seine Brust wird dann noch ein Amboss gesetzt. Und auf diesem Amboss wird dann noch ein Feuer entzündet. Und die Enkel, die staunen natürlich und strahlen die Oma an und sagen dann so etwa: Mensch, der kann was tragen. Und die Großmutter entgegnet: Ich habe noch mehr getragen als der. Ich habe noch mehr getragen als der. Damals bekamen die Enkel die erste Ahnung von der Stärke des Herzens, des Glaubens. Ich habe noch mehr getragen als dieser Powermensch da mit dem Amboss auf seiner Brust. Das heißt, dass der Vater euch Kraft gebe, stark zu werden an dem inwendigen Menschen. Dann könnte man sagen, ja, wie passiert denn das? Wie kommen denn diese Vitamine, diese Kraftnahrung, wie kommt sie denn in mein Leben hinein? Und die Antwort des Paulus ist, stark zu werden durch seinen Geist, durch den Heiligen Geist. Wie soll das sonst geschehen? Luther sagt, Sie kennen das vielleicht, Luther sagt, der Heilige Geist ist der ganz Gewissmacher. Also, dass ich innerlich gewiss bin, Gott ist da, ich bin nicht allein, ich gehe mit ihm, er ist hier. Der Heilige Geist ist der ganz Gewissmacher, der mich gewiss macht. Doppelt beschenkt. Geschenke Gottes des Vaters für seine Kinder. Erstens die Kraft Gottes im Leben und zweitens und letztens im Herzen Jesus Christus. Paulus schreibt, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Also Christus in uns oder wir in ihm. Gott baut die Brücke zu uns durch Jesus Christus. Das ist das Evangelium. Deswegen auch heute wieder Hinweis auf das Kreuz, hier ganz zentral über dem Altar. Jesus Christus ist der Brückenbauer, das Kreuz sozusagen als Brücke von mir zu meinem himmlischen Vater. Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen. Glauben, Christus wohnt im Herzen. Ich erinnere nochmal an den Eingang. Hoffmann, hast du Jesus gesehen? Und der Missionar bekommt die Erleuchtung. Ja, das ist Glauben, so übersetze ich das. Gott mit dem Herzen sehen, darauf kommt es an. Der große Erweckungsprediger aus England, Spurgeon, hat ja jeden Sonntag vor Tausenden von Menschen gepredigt, so um 1900, hat er ein Tabernakel, eine riesen Versammlungshalle in London gehabt. Spurgeon sagt in einer Predigt zu den Zuhörern, das könnt ihr ja auch zu uns heute hier in Elia sagen oder zu den und unseren Mitschauenden am Fernsehgerät. Ihr mögt Bibeln in euren Häusern haben, und ich glaube, dass ihr sie habt. Aber was ist die Bibel als ein toter Buchstabe ohne Christus? Ich wollte, ihr könntet alle sagen, was eine Frau, arme Frau mir einst sagte. Ich habe Christus hier, sagte sie, indem sie ihre Hand auf die Bibel legte. Ich habe Christus hier. Und ich habe Christus dort, indem sie die Hand zum Himmel emporzeigte. Und ich habe Christus hier. Und dabei legte sie die Hand auf ihr Herz. Ich habe Christus hier. Ich habe Christus hier. Und ich habe Christus hier in meinem Herzen. Am Schluss eine der wichtigsten Fragen im Alltag. Was gibt's Neues? Kennen Sie das, die Frage? Was gibt's Neues? Ach, das bin ja lange auf dem Dorf gewesen. Immer die Frage, was gibt's Neues? Und wenn einer was Neues wusste, der war König. Er wusste was Neues. Was gibt Neues? Mienche, was gibt Neues? Was gibt's Neues? Ich will Ihnen sagen, was es Neues gibt. Das Neue ist das ganz Alte. Und das ganz Alte ist das Neue, das ganz Neue. Klagelieder 3, Vers 22 und 23. Die Güte des Herrn hat kein Ende, sein Erbarmen ist jeden Morgen neu. Liebe Gemeinde, das ist das Neueste. Das Neueste, das Allerneueste. Jeden Morgen, wenn wir aufstehen, das Neueste. Sein Erbarmen, Gottes Liebe, jeden Morgen neu. Ich sage es nochmal, das ist an jedem Tag das Allerneueste. Und diese Wahrheit und diese Realität ist aktueller und für dein und mein Leben unendlich wichtiger als die sogenannten neuesten Nachrichten aus den Medien. Die Güte des Herrn hat kein Ende, sein Erbarmen ist jeden Morgen neu. Vergiss es nicht, das ist das Neueste. Amen.